Komm, wir steigen mal ins Wort. Ich habe deinen Text mitgenommen von Lukas 8. Lukas 8 ab Vers 40. Oder manchmal ist die Seele ja aufgeraut und dann tun so Lobpreiszeiten gut. Lobpreiszeiten, wo wir dann bewusst bei Gott sein können, wo wir den Gedanken weg von dem, was nicht läuft, eben wieder auf den Herrn ausrichten können, das brauchen wir dann manchmal. Und wenn dann vielleicht die Stimme Gottes sogar zu hören ist, der sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, dann tut unserer Seele das gut. Nein, du, ich brauch's nicht, ich hab's ja da, weißt, sonst kipp ich's noch aus und dann ist das nicht so gut. Dankeschön, Dankeschön, ja. Und dieser Ausdruck, fürchte dich nicht, glaube nur, das kommt aus Lukas 8. Und diese Geschichte möchte ich mit euch ansehen. Lukas 8, ab Vers 40. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Gut, das überließ man selbstverständlich, aber Jesus wohnte ja in Kapernaum. Er hat ja von Nazareth gezügelt und dann wohnte er in Kapernaum. Und dann hat er eines Tages seinen Jüngern, die er inzwischen berufen hat, gesagt, kommt, lasst uns über den See Genezareth fahren. Dummerweise ist da der große Sturm gekommen, respektive in Matthäus 8 ist die Rede von, dass ein Seebeben gewesen ist und deswegen die großen Wellen. Die hatten Angst, hatten Jesus aufgeweckt, der Sturm ging wieder runter. Sie kamen ans östliche Ufer, da war ein Besessener, Jesus hat dort die Dämonen von dem ausgetrieben, die gingen in die Säue den Hang hinunter ins Meer, waren ersoffen und jetzt gehen sie wieder zurück. Das ist so die Reise und das kommt jetzt hier vor. Jetzt heißt es hier, sie warteten auf ihn. Ja, man hatte ja noch keine Handys, oder? Also man konnte noch nicht orten, wo ist jetzt gerade der Meister, sondern man wusste, ja, der wohnt ja in Kapernaum, also hier wird er sicher wieder zurückkommen. Also, wenn wir etwas brauchen, dann geht man nach Kapernaum. Ich meine, so wie Jesus gepredigt hat, da predigt ja niemand so. Man wollte ihn hören. Und dann hat er viele Menschen gesund gemacht. Und die medizinische Not, die war ja übergroß und die Armut war so groß. Also wenn Hilfe, dann bei Jesus. Also komm, wir gehen nach Kapernaum, der kommt dann schon wieder. Etwas später hat er dann auch zweimal eine Brotvermehrung gemacht. Ja, das, mit der Zeit kannte man ihn. Das ist der, der so etwas Spezielles macht. Komm, wir hoffen. Also, jetzt kommt Jesus, die Menge wartet auf ihn, Vers 41. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Jetzt kommt Jesus und alle bestürmen ihn. Alle wollen irgendwie etwas. Und jetzt ist da dieser eine, der Jairus. Ja, das war einer, der hatte vielleicht so ein bisschen ein Vorrecht, oder? Man kannte ihn, das war der Vorsteher der Synagoge. Man hat ihm deswegen vielleicht ein bisschen den Vorrang gelassen. Der kommt jetzt vielleicht als erstes mit Jesus reden. Und das war ja einer, ich meine, der kannte die Schriften des Alten Testamentes, der wusste, jetzt kommt da dieser Messias und der bewirkt dann irgendwie etwas. Also der kommt zu Jesus und darf sein Anliegen nennen. Jesus, ich habe ein Problem, und zwar ein großes. Also müssen wir uns vorstellen, der hatte nur ein Kind. Und das war natürlich schwierig, denn die Kinder, das waren ja die Altersvorsorge. Jetzt, wenn man nur ein Kind hat, ist das eh schon ungünstig. Dann war es noch eine Tochter, die heiratet ja dann in die andere Familie hinein. Ja, was bleibt jetzt da noch für uns? Also das war nicht nur auch eines unserer Kinder ist am Leiden, sondern das ist auch meine Altersvorsorge. Wenn sie jetzt stirbt, was ist dann noch? Also das war wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, die da dieser Vorsteher hatte. Und im Paralleltext dort bei Matthäus lesen wir sogar noch, dass er dann Jesus gebeten hatte, lege die Hände auf, dass sie gesund würde. Und dann hat sich Jesus aufgemacht. Also das war so dieser Wunsch, der da ist. Wie geht es, Jairus? Oder man liest das so schnell. Ja klar, wir kennen die Geschichte vielleicht sogar schon von der Sonntagsschule. Aber wie geht es dem? Oder da ist große Not und Verzweiflung da. Wie könnte es weitergehen? Ich habe vielleicht eine, ja, nicht so groß, aber vielleicht ansatzweise eine ähnliche Situation erlebt. Als Familie, damals, als wir noch da in Kloten waren, waren wir auf der Ruckkubelhütte übernachten gewesen und dann wanderten wir auf den Wiesigstock, so 2900 Meter. Und da oben hat so ein Firnfeld gehabt und es war ganz hart und die Kinder haben da herumgetollt oder was. Und dann ist Lukas umgefallen und den Kopf ans Eis. Ich habe das gar nicht so direkt gesehen. Er ist dann schon gekommen, hat gesagt, er habe den Kopf angeschlagen. Ja gut, kann es ja geben. Wir sind da zurückgewandert und dann hat man gemerkt, er beginnt zu schwanken. Ich hatte ihn dann an der Hand genommen. Etwas später habe ich ihn dann getragen. Reil hat dann beide Rucksäcke getragen. Zurück zur Ruckelhütte und die Hüttenwartin hat dann gesagt, da brauchen wir die Rega, da wissen wir nicht so recht. Und dann ist der gekommen da, habe da ein Foto mitgebracht. Mit Verdacht auf Schädelbruch ist der dann nach Luzern geflogen worden. Und ich bin dann mit Teres und Jonas dann den Weg zurück. Wir mussten jetzt uns beeilen, denn wir waren doch vom Gipfel her gekommen und die Zeit ist schon fortgeschritten, damit wir die letzte Seilbahn noch erwischen. Und er ist jetzt da weggeflogen mit Rahel. Da ist er noch etwas jünger gewesen. und dann macht man sich schon so Gedanken, ja, was kommt jetzt? Es war dann einfach eine Gehirnerschütterung. Ist in dem Sinn jetzt nicht weiter tragisch gewesen, aber das weiß man ja dann nicht. Und dann ist man so in der Situation und wie kommt das? Und hat doch die Verantwortung für die Kinder. Vielleicht irgendwie so ist dem Jairus gegangen. Wie kommt es jetzt? Diese Angst von der Zukunft. Und Gott hat nicht eingegriffen, oder? Der hat ja alles Mögliche versucht und hat vielleicht mit Ärzten schon irgendwie verhandelt und so und die konnten auch nicht helfen, das steht ja da nicht, aber da verzweifelt man ja irgendwie. Und jetzt ist Jesus da, die letzte Hoffnung, vielleicht könnte er noch reden, Jesus, komm doch, lege die Hände auf. Oder wir merken, wie wichtig es ist in solchen Situationen, dass wir Freunde haben. Menschen, die wir kennen, Menschen, die uns kennen, Menschen, denen wir uns anvertrauen können, wo wir auch sagen können, jetzt habe ich Angst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da zittere ich innerlich. Haben wir Menschen, wo wir diese Dinge anvertrauen können? Ja klar, wir sagen als Gläubige, ja, wir haben ja den Herrn. Ja, natürlich. Aber wir brauchen auch Leute, wir brauchen auch Freunde, mit denen wir zusammen sein können. So, jetzt ist er in dieser ungünstigen Lage. Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Meine Tochter ist am Ende. Und interessant dabei Lukas war ja Arzt, der hat ganz genau geschrieben, der hat da eine Verbform gebraucht, die im Imperfekt ist. Imperfekt, das ist eine Handlung, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Oder perfekt wäre abgeschlossen. Imperfekt ist eine Handlung, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Also meine Tochter ist am Ende. Noch nicht ganz, aber fast. So, jetzt bittet er Jesus, komm doch, er macht sich auf. Es heißt dann am Schluss von Vers 42, als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Also man könnte sagen, der hatte Glück gehabt. Jesus kommt. Wie geht es jetzt dem Jairus? Jetzt kommt neue Hoffnung, doch vielleicht. Und jetzt wird sie sicher dann gesund. Und jetzt gehen die da unterwegs. Jetzt ist nur das Problem, das Volk umdrängte ihn. Ja, er war ja nicht der Einzige, der irgendeine Bitte hatte. Jetzt kommt der und wird vielleicht auf die Seite gestoßen. Und dann kommt es doch so, dass eine Frau von hinten kommt, Jesus berührt. Das war eine, die blutkrank war und die wurde tatsächlich geheilt. Ja, die hat jetzt eine bewusste Sünde gemacht, oder? Die geht als kultisch Unreine ins Volk hinein, hätte sie ja nicht dürfen. Die wird gesund und die denkt jetzt, ja, die laufen jetzt da weiter und dann ist sie dann da gesund und alles ist gut. Dummerweise genau jetzt bleibt Jesus stehen. So, die Frau verschrickt, der Jairus verschrickt, denn wir müssen doch jetzt da nach Hause gehen. Und jetzt bleibt Jesus dort und dann stellt Jesus noch die Frage, ja, wer hat mich berührt? Die Jünger sagen, hey, hallo, geht's eigentlich noch, oder? Nein, ich habe gespürt, wie eine Kraft ausgegangen ist. So, jetzt diskutieren die da, wie geht's dem Jairus? Du, die Zeit läuft ab. Jesus, du müsstest kommen. Oder? Und jetzt merkt man plötzlich, ja, aber halt, jetzt war ich doch dran und jetzt kommt jemand anders mir zuvor. Ja, wie geht es einem dann? Ich glaube, dem Jairus ging es jetzt nicht gut, oder? Vergisst mich jetzt Jesus? Sieht er mich nicht mehr? Und er ist da so hilflos. Jetzt müsste doch etwas geschehen. Und gerade das, was er befürchtet hatte, ist jetzt gekommen. Man bleibt stehen. Jetzt geht es noch weiter. Vers 49. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Ja, genau das, was er befürchtete, ist jetzt gekommen. Ist gestorben. Hier schreibt jetzt Lukas ein Perfekt. Jetzt ist es abgeschlossen. Ja, jetzt kann man nichts mehr machen. Wie geht's dem Jairus? Oder die ganze Verzweiflung auf der einen Seite, die jetzt da ist, aber ich würde mal sagen, der Jairus, da beginnt jetzt etwas innerlich zu kochen. Die Frau ist schuld, dass meine Tochter jetzt gestorben ist. Erkennen wir das von uns? Jetzt ist die andere Person berücksichtigt worden. Warum eigentlich immer die anderen, nicht ich? Die Frau ist schuld. Nein, Jesus ist schuld, oder? Jetzt klagt man Gott an. Warum hast du nicht eingegriffen? Du hättest es doch anders machen können. So, jetzt beginnt das irgendwie zu machen. Immer die anderen. Und ich nicht. Und jetzt ist er da alleine in der Not drinnen. Ich habe das diese Woche auch so ein bisschen, hat mich da etwas getriggert. Ich habe da so einen Post gesehen vom jungen 27-jährigen Dirigenten Klaus Mäkelä. Der hatte sein Debüt gegeben bei den Berliner Philharmonikern als Dirigent, ganz ein Junger. Und das hat mich dann schon so gekitzelt, denn als ich selber Bub war, da hatte ich mal so den Wunsch, auch so ein Herbert von Karajan zu werden, so ein großer Dirigent und Berliner Philharmoniker und so. Und ich habe mir das auch so mal überlegt, die Dirigentenschule zu machen. Und das ist zwar nur eine kleine Phase gewesen, aber das hätte ich auch gerne erreichen wollen. Und dann hat mich das schon gerade so ein bisschen gekitzelt. Warum hat der das erreicht und warum eigentlich ich damals nicht? Wäre doch auch noch etwas gewesen. Und dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht und gemerkt, hey, das, was ich jetzt da gerade so ein bisschen spüre und kitzle, das ist an sich das, was ich schon als Kind erlebt hatte. Ich habe zwei ältere Schwestern und einen jüngeren Bruder. Und die Nachbarin damals in Winterthur, die hatten einen Fernseher, wir nicht. Und dann kam es ab und zu, dass die Schwester gefragt hat, die Mami, dürfen wir Fernsehen schauen gehen? Und dann war dann die Antwort häufig, und ich höre da meine Mutter heute noch, die Mädchen dürfen die Buben nicht. Ja, die Grenze wurde immer gerade vor mir gezogen. Ich meine, man hätte ja mal sagen können, okay, die Älteste ja, aber die Zweite dann nicht. Oder die älteren drei dürfen, oder der Jüngste einfach noch nicht. Nein, die Grenze wird immer genau vor mir gezogen. Und ich merkte, ich fühlte mich dort immer schon gerade nicht berücksichtigt. Gerade ich nicht. Und dann geht das Leben ja dann weiter. Ich hatte dann ein Studium gemacht und mein Bruder auch. Aber mein Bruder verdient heute dreimal mehr wie ich. Und dann kommt dann schon manchmal das Ding, ja, aber hallo? Also wir haben ja beide so eine ähnliche Ausbildung, er einfach in einem anderen Metier natürlich. Warum er und ich nicht? Ja, das kitzelt dann so, gell? Also dann, ich wäre da gerne so dann ein Billy Graham geworden, also ein Evangelist, also so groß und so. Und dann werden aber die anderen berücksichtigt und ich nicht. Dabei habe ich ja das Praktikum bei Erich Theissen Schaffhausen gemacht. Damals als Praktikant, also der Herr hätte ja mich gebrauchen können. Warum ich nicht? Gott, warum behandelst du mich so? Die anderen werden bevorzugt, ich nicht. Und dann ist man irgendwie im Lehrdienst. Warum bekommt jetzt gerade der andere eine Anfrage für einen Lehrdienst? Hätte ich doch besser machen können. So, und dann kitzelt das so. Und ich glaube, das ist vielleicht beim Jairus ganz ähnlich gewesen, dass der sich gefragt hat, jetzt fühle ich mich gerade überhaupt nicht wahrgenommen. Jesus schaut jetzt nur noch für die anderen und Gott ist jetzt da schuld und meine Tochter und so weiter, oder? Kennen wir das von uns selbst? Der andere wird bevorzugt, ich bin benachteiligt, also ich bin schon ein Armer. Hä? Sieht denn das niemand? Und niemand kämpft für mich. Ja, der Jairus war jetzt da auch alleine, alleine gestellt in seiner Not. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Die Tochter sei gestorben, du brauchst den Meister nicht mehr zu bemühen. Ja, danke schön. Oh, 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 jetzt. Ja, Vers 50. Als Jesus aber das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Ja, wie wirkt jetzt ein solcher Satz? Also jetzt könnte man natürlich positiv sagen, also Jesus sagt so quasi, weißt du, ich sehe dich schon, Jairus. Oder jetzt hat er da noch geredet und so, sagt er schnell, Jairus, ja, ja, ich kenne dich schon. Und schon ist er wieder weg. Aber Jesus sagt so quasi, hör mal, ich kenne deine Situation. Also für mich war das schon so ein Kitzeln, weil ich ja einen Wunsch hatte, ein Ziel hatte und das kam einfach nicht. Und Gott hat mir da nicht die Türe geöffnet und so weiter. Ich wusste ja noch nicht, welches meine Berufung ist vor Gott. Und dann wünscht man sich, Dirigent zu sein. Man wünscht sich, oder ich, großer Evangelist zu sein. Nein, der Herr hatte etwas anderes vor. Es ist ja gerade nicht so, dass der Herr mich nicht gesehen hätte. Aber eben anders. Also das Problem liegt nicht bei Gott, dass er mich nicht sehen würde. Und jetzt kann ich gegen Gott schimpfen, oder? Und dann habe ich doch so ein Recht, oder? Jetzt habe ich doch ein Recht, gegen Gott böse zu sein. Denn er hat mich ja vergessen. Nein. Er hat schon gewusst, was er tut. Ich habe es einfach noch nicht gesehen. Ich kannte meine Berufung noch nicht. Und deswegen kitzelt es ja dann, weil der andere dann bevorzugt wird. Jetzt kommt da Jesus und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Hey, was für ein toller Vers in eine aufgeraute Seele hinein. Fürchte dich nicht, glaube nur. Oder man kann die Dinge ja dann manchmal nicht einordnen. Man fühlt sich auf Glatteis und die Kurve kriegt man nicht mehr. Und jetzt kommt der Herr und sagt einfach, fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube, dass ich es trotzdem im Griff habe. Oder Römer 8, 28, dass alles zum Guten mitdienen wird. Wo Gott sagt, glaube nur. Ich weiß doch, was ich tue, auch wenn du deine Situation im Moment gar nicht selber verstehen kannst. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hinter sich ist so ein Wort hinein in die Seele des Jairus gewesen. Ah, oder wir können es auch gleich bei uns selber nehmen. Hey, das tut gut. Wenn der Herr dann so redet und es ist wieder mal deutlich geworden, ja, er weiß es schon. Vers 51, als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen. Als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weinet nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Aber dann, wenn wir so emotional so im Loch drinnen sind, wenn wir die Verheißung, fürchte dich nicht, glaube nicht, gar nicht mehr nehmen können, wenn wir so richtig im Unglauben suhlen, wenn wir frustriert sind, wenn wir enttäuscht sind vor Gott, hey, da kann Gott sagen, was er will, das nützt alles nicht. Ja, die haben da gelacht. Ja, Jesus. Oder dann versucht uns Gott zu helfen in unseren Emotionen drinnen, aber das nützt im Fall gar nicht, denn wir haben jetzt ja das Recht, gegen Gott böse zu sein. Er hätte ja schließlich helfen können, hat aber nicht. Und dann nehmen wir das gar nicht mehr an, was Gott da sagt. Sie verlachten ihn. Jetzt sind wir da so in unserem Denken drin, oder? Das Gefühl, das ist häufig etwas, was vom Unbewussten herkommt, das ist ganz schnell, ich bin automatisch schon da drin. Im Nachhinein merke ich vielleicht, das ist ja eigentlich gar nicht gut gewesen, aber das Gefühl, das zieht mich manchmal ganz schnell in etwas hinein, das möchte ich vielleicht gar nicht. Aber jetzt geht es mir nicht gut, jetzt bin ich da drin und jetzt kommt da Jesus noch und sagt, nein, sie schläft. Hey, geht's eigentlich noch? Und dann schimpfen wir gegen Gott. 54, Er aber nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf! Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf und er befahl, dass man ihr zu essen geben soll. Und ihre Eltern entsetzten sich. Ah, jetzt ist es ja doch gut gekommen. Und das ursprüngliche Ziel ist jetzt ja doch erreicht. Ja, die Tochter lebt. Gut, dass sie dazwischen noch gestorben war. Gut, okay. Der Weg war jetzt anders, ja. Aber Gott ist zu seinem Ziel gekommen. Und wenn wir es dann im Nachhinein rückblickend ansehen, ja, dann kommt manchmal nicht nur der Dank, sondern vielleicht kommt dann manchmal auch eine gewisse Scham. Sag mal, warum hatte ich mich eigentlich gefürchtet? Warum fühlte ich mich so auf Glatteis? Warum hatte ich Angst, dass der Herr nicht helfen würde? Also wenn ich zurückblicke, merke ich, hey, ist doch alles genau so gekommen, wie ich es wollte. Und vielleicht brauchen wir eben dann auch in der Situation diesen Spruch, fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann ist vielleicht der Weg, den Gott gewählt hat, ein anderer. Und vielleicht hat er sogar deswegen den Weg so gewählt, damit ich etwas lernen kann. Damit ich lerne zu vertrauen. Du, letztes Mal hat doch der Herr auch durchgetragen. Könnte es denn nicht sein, dass er es diesmal auch wieder tut? Und wir stark werden im Glauben und wir merken, all diese Umwege, die uns Umwege zu sein scheinen, das ist doch der Weg Gottes, weil er uns trainiert. Und wir dürfen uns neu selber zusprechen, fürchte dich nicht, glaube nur, denn es ist ein Wort des Herrn. Dass wir in diesem Glauben stehen können, im Vertrauen darauf, auch wenn mein geplanter Weg so nicht kommt und ich die Situation nicht verstehe, ja, manchmal verstehen wir es nicht. Aber der Herr hat einen Weg und er kommt schon zum Ziel. Er weiß, warum er es tut. Und so können wir innerlich unsere Seele zur Ruhe bringen. Herr, ich vertraue neu, dass ich keine Angst zu haben brauche, sondern dass ich einfach glauben kann. Jesus, ich vertraue dir ganz neu, dass du weißt, warum meine Situation so ist, wie sie ist. Herr, ich verstehe es nicht, aber du weißt es. Und ich vertraue darauf, dass du einen Weg hast, von dem ich eines Tages sagen kann, irgendwie war es eben doch gut und richtig. Ja, vielleicht verstehe ich es nicht. Aber ich kann das so dem Herrn hinlegen. Und so kommt unsere Seele wieder zur Ruhe, so wie er bei Jairus seine Seele auch wieder zur Ruhe gekommen ist. Der Herr ist da und er sieht deine persönliche Situation. Er weiß, wo du Angst hast. Ja, wir sind Menschen. Aber er weiß auch, welchen Weg er vorbereitet hat. Hey, lasst uns beten und lasst uns hören auf das, was der Geist Gottes uns sagt. Vielleicht sagt der Herr diesen Morgen, fürchte dich nicht, glaube nur. Vater, danke für dieses Wort, für diesen Abschnitt in deiner Schrift. Danke für dieses Beispiel von diesem Mann, der so emotional viel durcherlebt hat, wo wir uns identifizieren können und merken, ja, das ist ja meine Situation. Danke, Jesus, dass du ihm gesagt hast, fürchte dich nicht, glaube nur. Und wir merken, ja, das ist ja eine Aussage, die so häufig vorkommt in der Bibel. Das ist auch lehrmäßig für mich so. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und darum, Jesus, stärke jetzt unseren Glauben, dass wir dich nicht auslachen, weil wir denken, das ist ja Quatsch, was du uns da verheißt, sondern dass wir innerlich sagen können, jawohl doch. Und ich habe es ja schon häufig so erlebt, es ist tatsächlich so. Du hast deinen Weg, auch wenn er anders ist. Jesus, meine Angst, ich lege sie in deine Hände. Bau du meinen Glauben auf, Jesus. Dass ich neu innerlich bewusst auf mich aufrichten kann und sagen kann, jawohl, ich vertraue dir, ich glaube. Du weißt warum und du machst es gut, auch wenn ich es im Moment nicht sehe. Danke, dass du so mit uns bist. Danke, dass du dieser Hirte bist, der mit deinem Stab uns führt, selbst wenn es mal durchs dunkle Tobel durchgeht, du führst uns. Danke, bist du bei uns und wir dürfen voll darauf vertrauen, dass du deinen Weg hast. Und uns mit dem, was wir erleben, am Schleifen bist. Danke vielmals. Danke, Gott. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Amen.